Schön, dass ich mal wieder bei der revolutionären Perspektive eingeladen bin. Vor einem halben Jahr war ich ja gerade bei euch, um über 100 Jahre Roter Oktober zu reden. Aber es ist doch viel befriedigender, nicht über vergangene Revolutionen zu reden und was da alles schiefgelaufen ist, sondern darüber zu reden, wie wir tatsächlich eine noch laufende Revolution unterstützen können, wie wir sie verteidigen können, auch vielleicht gerade zu einem Zeitpunkt, wo es dort nicht so günstig ausschaut. Ich möchte in meinem Vortrag jetzt gar nicht so sehr auf die Details eingehen, warum Rojava so wichtig ist und was da so einzigartig ist. Dazu gab es hier bei der revolutionären Perspektive und auch bei vielen anderen Gruppen ja schon eine Menge Veranstaltungen. Und wer also die Geschichte der Rojava-Revolution jetzt nicht so genau kennt, also kann natürlich dann auch nochmal fragen, das können wir danach dann nochmal erörtern. Aber mir geht es darum, vor allem die gegenwärtige Situation, die ganze Komplexität, mit der wir es zu tun haben, die Rolle der verschiedenen Regional- und Großmächte darzustellen. Es ist ja eine sehr unübersichtliche Situation. Der Vordenker des deutschen Imperialismus, Herfried Münkler, hat jetzt gerade in der Zeitschrift Das Parlament einen Artikel geschrieben, wo er die Situation mit dem 30-jährigen Krieg vergleicht. Gar kein so dummer Vergleich, denn auch im 30-jährigen Krieg begann es scheinbar, sage ich mal, erst als ein religiöser Krieg und es wurde dann aber schnell ein Hegemonialkrieg, wo verschiedene Seiten dann nicht mehr sich danach richteten, ob sie jetzt damals katholisch oder evangelisch waren, sondern es ging halt dann drum um verschiedene Hegemonialmächte, die damals auf dem Gebiet Deutschlands, des späteren Deutschlands gegeneinander kämpften. Und ähnlich können wir sagen, ist es heute längst auch in Syrien. Es ist eben nicht mehr, wie es am Anfang erschien, eine schiitische Achse gegen eine sunnitische Achse, sondern es gibt hier viele Bündnisse, auch kreuz und quer. Es ist ein Hegemonialkrieg längst geworden, auch der verschiedenen Großmächte, der imperialistischen Mächte. Und wir erleben jetzt gerade heute eine sehr, sehr gefährliche Zuspitzung auch der Situation, nachdem die USA und auch Frankreich erklärt haben, sie wollen für einen angeblichen Giftgasangriff in Ghouta ein Vergeltungsangriff gegen das syrische Regime fliegen. Wobei es, sag ich mal, sehr unwahrscheinlich ist aus meiner Sicht, dass das syrische Regime tatsächlich für diesen Angriff verantwortlich ist. Nicht, weil ihm das moralisch nicht zuzutrauen wäre, aber Assad ist nicht so dämlich. Kurz vor einem Sieg gegen die Dschihadisten in Ghouta, in diesem Vorort von Damaskus, Giftgas einzusetzen, wenn er weiß, dass das sozusagen die proklamierte rote Linie der NATO-Mächte ist. Es schaut mir also doch sehr nach einem Komplott wieder von diesen Al-Qaida-nahen Kräften aus. Nun, die russische Luftwaffe und Marine sind in Alarmbereitschaft. Es droht also tatsächlich hier eine Konfrontation jetzt auch der Großmächte untereinander. Allerdings habe ich jetzt gerade noch die Meldung gelesen, dass jetzt ein UN-Chemiewaffenexpertenteam wohl aufgebrochen ist, um sich das vor Ort anzuschauen. Das könnte natürlich die Lage wieder etwas entschärfen. Das ist also keine direkte Konfrontation zwischen Russland einerseits und USA, NATO andererseits gibt. Aber wir sehen schon an dieser Situation, dass also hier auch so die Frage, wie geht's weiter mit Rojava, auch natürlich überlagert wird von der viel gefährlicheren Situation, wie geht's weiter mit der ganzen Region oder darüber hinaus. Auch die russische Marine im Schwarzen Meer ist heute in Alarmbereitschaft versetzt worden und die russischen Truppen an der ukrainischen Grenze. Nur zur Information, was für Ausmaße das haben kann. Aber konzentrieren wir uns heute doch auf Rojava bzw. auf Nordsyrien, auf die Situation und mit einem gewissen Schwerpunkt auf Afrin. Wir haben ja erlebt, wie am 20. Januar ein Staat mit einer Bevölkerung von 80 Millionen und mit der zweitstärksten Armee der NATO einen kleinen selbstverwalteten Kanton von der Größe des Saarlandes mit rund vielleicht 800.000 Einwohnerinnen und Einwohnern angegriffen hat. Attackiert wurde die einzige Region in Syrien, die bisher vom Krieg und Bürgerkrieg verschont geblieben ist. Eine Region, die vor dem Krieg vielleicht eine 500.000 Einwohnerinnen und Einwohner gehabt hat. Und diese Zahl hat sich fast verdoppelt während des Krieges, weil sehr, sehr viele Flüchtlinge, und zwar nicht nur Kurdinnen und Kurden, sondern auch viele Araber aus anderen Landesteilen dorthin geflohen sind, weil dort Ruhe war, weil dort Frieden war, weil sie dort gut aufgenommen wurden, jenseits von rassistischen oder sektiererischen Spaltungen, hat man sich bemüht, allen Flüchtlingen dort irgendwie ein humanitäres Auskommen zu geben. Und sicherlich werden einige auch in diese Region geflohen sein, weil sie gesehen haben, dass dort eben tatsächlich auch eine gesellschaftliche Alternative aufgebaut wurde, sowohl zum autoritären polizeistaatlichen Assad-Regime als auch zu den vor allem von religiösen Fundamentalisten und auch Nationalisten dominierten sogenannten syrischen Oppositionsgruppen, wo ja immer stärker dann auch dschihadistische Verbände sich durchgesetzt haben. An diesem Angriff der Türkei auf Afrin sind neben der türkischen Armee auch sehr viele Einheiten der sogenannten Freien Syrischen Armee beteiligt. Aber das, was heute unter dieser Fahne Freie Syrische Armee auftritt, ist eigentlich ein Konglomerat von dschihadistischen und auch faschistischen Söldnergruppen. Das sind zum einen eine ganze Reihe Gruppierungen, die allesamt aus dem Umfeld der Al-Qaida bzw. ihres syrischen Ablegers Al-Nusra-Front und deren Abspaltung entstanden ist. Es sind auch einige tausend ehemalige IS-Kämpfer dabei, die nach der Niederlage in Raqqa und der weitgehenden Zerschlagung des IS in Deir ez-Zor in die Türkei geflohen sind und dort dann vom türkischen Geheimdienst gleich wieder eingesammelt wurden. Und man sagte ihnen dann, naja, wir könnten euch eigentlich ins Gefängnis stecken, aber wir haben eine bessere Alternative für euch. Macht euch die Bärte ein bisschen kürzer und ihr kriegt neue Uniformen. Und wenn ihr gut seid, kriegt ihr danach sogar die türkische Staatsbürgerschaft und ihr könnt auch für euch und eure Familie ein kleines Haus bekommen. Ihr müsst es nur selber erobern. Also klassische Söldner im Grunde genommen, aber eben Leute, die vor einem halben Jahr noch in den Reihen des IS gekämpft haben. Mit bei dem Angriff dabei sind auch eine ganze Reihe Einheiten aus dem Umfeld der faschistischen türkischen Grauen Wölfe, vor allem turkmenische Kämpfer sind das, Leute, die zum Teil aus dem Irak schon kamen, dort nach der Niederlage des IS dort weg mussten. Zum Teil sind es auch Uiguren, also die Uiguren sind ein Turkvolk in China, dort unter denen auch dschihadistische Kräfte inzwischen am Vormarsch sind. Aber wir haben es hier also einfach mit einer Mischung aus Dschihadisten und türkischen oder turkstämmigen Faschisten zu tun, die hier die Masse der Bodentruppen stellten. Der Führer der Grauen Wölfe, also der Partei der nationalistischen Bewegung in der Türkei, Devlet Bahçeli, der so eine Art rechte Hand von Erdogan geworden ist, der hat zu Beginn dieses Krieges gegen Afrin gesagt, für die Türkei geht es hier um sein oder nicht sein. Und da muss man sich natürlich dann mal die Frage stellen, allein wenn man sich eine Landkarte anschaut, jetzt nicht die hier, da sieht man die Türkei nicht, aber wenn man sonst diese riesen Türkei sieht und dieses winzige Afrin darunter, da fragt man sich, was kann dieser kleine Floh einem so großen Land wie der Türkei denn Schmerzen zufügen, dass die dann sagen, es geht hier um unser Sein oder Nichtsein. Und das möchte ich eben erstmal ein bisschen auch verdeutlichen. Warum ist die Türkei überhaupt in diesen Krieg gezogen? Es gibt innen- wie außenpolitische Gründe. Ich denke, einen Grund, einen ideologischen Grund, kann man tatsächlich auch gleich mal an den Anfang stellen. Da müssen wir nämlich doch nochmal über die Bedeutung von Rojava und auch natürlich Afrin als einem Teil von Rojava reden. Es stehen sich tatsächlich hier zwei Systeme, zwei Weltanschauungen gegenüber. Also so. Ja, wie es vor 30 Jahren in Berlin noch war, wo dazwischen auch eine Mauer war, war es hier auch so. Rund am Afrin haben die Amerikaner, haben die Türkei ja eine Mauer gebaut, um hier die Revolution einzumauern, weil sie eben tatsächlich auch Angst hatten, weil dahinter in Afrin selber eine andere Weltanschauung dominierte. In der Türkei gilt ja, wie übrigens in den meisten Staaten des Mittleren Ostens, eigentlich die Ideologie von ein Staat, eine Fahne, eine Nation. Im Falle der Türkei geht es um die türkische Nation oder genau die türkisch-sunnitische Nation und nichts anderes wird geduldet. Auch die Kurden in der Türkei, aber auch Aleviten und andere Gruppen sind ja dort einer Unterdrückung und Zwangsassimilation ausgesetzt. Eine ähnliche Politik verfolgte übrigens die Baath-Partei in Syrien oder im Irak, nur dort halt im Namen des Arabertums wurden dort andere für Volksgruppen oder Glaubensgemeinschaften eben ja, ignoriert, unterdrückt, assimiliert oder auch bis hin zum Genozid dann massakriert. Und das System, das eben in Rojava verwirklicht wird, ist ja ein System, das sich sehr an den Ideen des inhaftierten PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan orientiert. Das System des demokratischen Konföderalismus, das eben sagt, Wir wollen ein System haben, das nicht eine Nation, eine Glaubensgemeinschaft, eine Identität in den Vordergrund stellt, sondern das eben den Nahen Osten erstmal als ein Bevölkerungsmosaik nimmt, wo über Jahrtausende die verschiedenen Bevölkerungsgruppen ja miteinander oder nebeneinander auch lebten. Und wenn man da das europäische Nationalstaatsparadigma überstülpt, so wie es die letzten 100 Jahre geschehen ist, dann wird man viele dieser Gruppierungen eben ja unterbuttern, auslöschen, unterdrücken. Und dagegen, ebenso die Idee von Öcalan, müsste man doch ein ja nicht nationalistisches System setzen, das alle diese verschiedenen Identitäten zu Wort kommen lässt, dass sie auf gleicher Augenhöhe mitwirken lässt. Es geht eben auch nicht darum, hier zum Beispiel jetzt in dieser Region Rojava ein Westkurdistan, ein unabhängiges Kurdistan oder dergleichen zu schaffen, weil damit dann auch die dort lebenden Araberinnen und Araber, Assyrer, Aramäer, Turkmenen und andere Gruppierungen ja dann im Namen des Kurdentums unterdrückt werden. Nee, es geht eben darum, alle diese Gruppierungen an einer multiethnischen Verwaltung zu beteiligen, drum auch in allen Rätegremien, die ganze Region ist ja rätedemokratisch organisiert, sollen die Gruppierungen eben entsprechend auch ihrer Stärke in der Bevölkerung repräsentiert werden. Das heißt zum Beispiel in einem Kanton, im größten Kanton von Rojava, in der Schazire, da ist der Kantonalratsvorsitzende, ist ein Araber und Führer eines großen arabischen Stammes, und die Co-Vorsitzende, es muss ja auch immer ein Mann und eine Frau sein, auch das ist eine Besonderheit hier in dieser Region, ist eine ehemalige PKK-Guerillakämpferin. Also eine Kurdin und ein Araber und zwei Leute, wie sie unterschiedliche erstmal gar nicht sein können, aber beide Gruppierungen gibt es natürlich in der Bevölkerung und sie werden entsprechend repräsentiert und regeln ihre Probleme eben nicht mit Dominanz, sondern im Dialog dann auch untereinander. Und man sieht, denke ich, an diesen Punkten basisdemokratisch, rätedemokratisch, der feministische Anspruch, der sich auch natürlich in der Existenz der YPG, also einer Frauenverteidigungseinheit, widerspiegelt, aber eben auch in der Quotierung in allen Räten und so. Und eben der multiethnische Anspruch, der sich radikal auch gegen die in dieser Region immer wieder praktizierte Teile- und Herrschepolitik stellt, die die Großmächte und die Regionalmächte immer wieder zum Machterhalt ausgespielt haben. All das ist natürlich eine riesige ideologische Herausforderung, nicht nur für die Türkei, sondern auch für das syrische Regime oder auch für den Iran, für alle diese Staaten, die weiter festhalten an diesem alten Nationalstaatsparadigma, wonach es nur eine Identität geben darf. Ja, und vergessen wir nicht, die Rojava-Revolution hat natürlich einen antikapitalistischen Anspruch auch noch. Es ist eine Region, in der vorher der Kapitalismus noch nicht voll entwickelt war. Drum ist auch der Antikapitalismus sicherlich nicht ganz so, wie wir es uns als Kommunistinnen und Kommunisten jetzt hier im Idealfall vorstellen würden. Es ist auch eine Ökonomie, die mitten im Krieg noch ist. Aber das Ziel ist es eben schon, eine Ökonomie dann zu schaffen, die weitgehend auf Kooperativen aufbaut. Der Gesellschaftsvertrag von Rojava sagt auch ganz klar, dass zum Beispiel Grund und Boden oder die Reichtümer des Bodens, also in Rojava vor allem auch Öl, Wasser und das Getreide, das war ja die Kornkammer Syriens, dass das im Besitz aller sein muss, nicht privatisiert verkauft werden darf. Also das ist auch also sicherlich ein Anspruch, der sich gegen Neoliberalismus, gegen den Zugriff auch ausländischer Mächte auf die Reichtümer der Region richtet. Ja, und all das ist natürlich eine Herausforderung für alle Staaten der Region und auch für die Großmächte. Und wenn wir jetzt gleich im Weiteren analysieren, wie das Geflecht der verschiedenen Mächte ist, dann sehen wir, dass natürlich die Rojava-Revolution mit diesem Anspruch, mit diesen Inhalten, ja, einer Menge Menschen oder sagen wir einer Menge Staaten auf den Fuß tritt, ihnen Probleme verursacht. Und man hat vielleicht als Analogie vor Augen, wie im Jahr 1871 in Paris, das Volk von Paris, die Macht ergriff, eine Rätedemokratie schuf, die Kommune von Paris, und sich dagegen sogar bisherige Kriegsgegner, Frankreich und Preußen, die gerade vorher noch aufeinander geschossen hatten, vereinigten, um eben diese erste Rätedemokratie der Welt in Blut zu ersticken, weil darin eben eine Gefahr gesehen wurde, ja, für alle reaktionären kapitalistischen Staaten Europas. Sie sagten, wenn die Arbeiterinnen und Arbeiter das als Vorbild nehmen, wenn sich das ausbreitet, haben wir alle ein Problem. Und so muss man das natürlich auch ein bisschen sehen mit der Rojava-Revolution, die eine Herausforderung und damit sicherlich auch eine Gefahr ist für alle Kräfte, die am Status quo in der Region festhalten wollen, also an einem über 100-jährigen Status quo, der eben auf Unterdrückung der Masse der Bevölkerung zielt, auf Fremdherrschaft, auf das Gegeneinander ausspielen der verschiedenen ethnischen Gruppen oder Glaubensgemeinschaften gegeneinander. Ja, aber warum greift jetzt die Türkei Afrin an? Ein offizieller Grund, der immer wieder angegeben wird, sind Raketen, die angeblich aus Rojava abgeschossen wurden und türkische Städte jenseits der Grenze trafen. Dass das so ist, daran zweifelt der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages. Daran zweifelt ein Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, die als Berater der Bundesregierung fungiert in einer neuen Studie. Daran zweifelt sogar die kemalistische Opposition in der Türkei, die ansonsten den Krieg gegen Afrin unterstützt. Der Zweifel besteht unter anderem deswegen nicht nur, weil die Türkei keine Beweise vorgelegt hat, sondern weil die Raketen, die angeblich abgeschossen wurden, gar nicht so weit fliegen können, dass sie diese Ziele erreichen können, wenn sie aus Rojava kommen. Und man erinnert sich dann sehr schnell, dass der türkische Geheimdienstchef Hakan Fidan vor einigen Jahren in einem abgehörten Gespräch gegenüber der Militärführung gesagt hat, naja, wir können es ganz einfach haben, wenn ihr einen Grund braucht für einen Einmarsch in Syrien, dann schicke ich einfach 2, 3 von meinen Leuten über die Grenze, die schießen dort Raketen ab, also eine Operation unter falscher Fahne und wir haben den Vorwand. Und so schaut das hier tatsächlich erstmal aus. Nun hat die Türkei aber neben diesen wahrscheinlich selbst geschaffenen Kriegsvorwand natürlich andere Gründe, warum sie in den Krieg zieht. Das eine ist schon die Angst, dass die YPG, die kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten, die ja als Guerilla begonnen haben, sich immer militärisch auch immer weiter entwickeln. Inzwischen ist die YPG auch mit Hilfe amerikanischer Ausbilder, muss man sagen, zu einem Status gelangt, dass sie eine, ja, ich sag mal, schon eine semi-reguläre Armee ist, die mehrere Fronten halten kann, die in der Lage ist, auch gemeinsam mit Luftwaffe, natürlich nicht ihrer eigenen, zu agieren. Die Türkei hat einfach die große Angst, wenn das so weitergeht, dann wird aus der YPG irgendwann eine Truppe, ja, vergleichbar mit der libanesischen Hisbollah, mit der ja auch Israel größte Probleme hat, also eine Gruppierung, sage ich mal, die alle Vorteile einer Guerilla, alle Flexibilität einer Guerilla hat und alle Professionalität einer professionellen, einer richtigen Armee auf der anderen Seite. Die türkische Regierung gibt immer wieder an, sie würden an ihrer Grenze keinen Terrorkorridor oder einen kurdischen Korridor dulden wollen. Und man sieht ja hier auch an der Karte, also der gelbe Bereich hier, das ist sozusagen die Rojava oder genauer die Demokratische Föderation Nordsyrien. Afrin ist der ganz kleine gelbe Fleck da oben noch. Wenn das hier ein durchgängiges Gebiet wäre entlang der türkischen Grenze, dann sagen einige Berater von Erdogan, dann wäre ja die Türkei von der arabischen Welt abgeschnitten und sie sehen dahinter ein imperialistisches Komplott, das zu machen. Das ist natürlich Schwachsinn, aber ich sag mal so, es gibt 2 reelle Gefahren für die Türkei tatsächlich. Nämlich das eine, wenn es hier gelinge, ein durchgehendes Gebiet zu haben, wo also mehrheitlich Kurden auch leben und sich selbst verwalten, dann wäre es zum Beispiel auch möglich, das Öl aus dem Nordirak, auf dem allerdings der Herr Barzani drauf sitzt, mit dem die Leute in Rojava eigentlich gar nicht so gut können, aber dieses Öl zum Beispiel auf alternativen Wegen auch zum Mittelmeer zu bringen und nicht mehr durch die Türkei. Und dadurch würde die Türkei ihre Macht, ihren ökonomischen Einfluss eben im Nordirak, in Südkurdistan auch einbüßen. Und dass Barzani momentan eben wie ein Knecht der Türkei agiert, hat viel damit zu tun, dass er sein Öl über die Türkei nur rausliefern kann, dass er seinen Reichtum also auch nur diesen Transportwegen durch die Türkei verdankt. Wenn es da Alternativen gäbe, würde er die wahrscheinlich auch gerne nutzen. Naja, und die Türkei hat natürlich Angst, dass diese Region Rojava als ein Aufmarschgebiet für türkeifeindliche oder sagen wir besser AKP-feindliche Militärformationen dient. Diese Angst muss allerdings die türkische Regierung nur deswegen haben, weil sie selber unfähig ist, die kurdische Frage im eigenen Land auf politischen Wege, auf Dialogwege zu lösen, weil Erdogan es ja vorgezogen hat, den schon weit gediehenen Dialog mit dem inhaftierten PKK-Vorsitzenden Abdullah Öcalan vor einigen Jahren fallen zu lassen, zu stoppen, als er merkte, dass weder Öcalan noch der Vorsitzende der legalen linken pro-kurdischen HDP-Partei bereit sind, ihn, Erdogan, zum Superpräsidenten zu machen, in einem Kuhhandel vielleicht ein paar mehr Kultur- oder Sprachrechte für die Kurden. Und so, und da hat er gesagt, okay, wenn so ein Deal nicht läuft, dann müssen wir auch die kurdische Frage nicht lösen, dann suche ich mir neue Unterstützer in der Innenpolitik, und die fand Erdogan schnell, und die fand er in den Grauen Wölfen. Die hatten allerdings eine klare Forderung, haben gesagt, naja, klar, wir unterstützen dich, aber nur, wenn du eine harte Linie gegen die kurdische Freiheitsbewegung oder generell gegen alle die kurdischen Nationalbewegungen insgesamt fährst. Und so schwenkte also dann auch die AKP-Regierung um von einem zwar sicherlich unehrlich, aber immerhin überhaupt geführten Dialog mit Öcalan und der PKK zu einer radikal antikurdischen Linie, die bis heute beibehalten wird und in der Türkei dazu führte, dass dort ganze Städte zerstört wurden, die aber eben auch jetzt dazu führt, dass ja, der Krieg jenseits der türkischen Grenzen verlagert wird gegen Rojava oder auch zunehmend gegen die Errungenschaften der Kurden im Nordirak. Ja, ich denke, wir müssen noch einen wichtigen Grund sehen, warum die türkische Führung so Angst hat vor dem, was in Rojava läuft, oder auch vor den Entwicklungen im eigenen Land. Also auch dort war es ja bis vor ein paar Jahren der kurdischen Bewegung gelungen, eben auch so Basisräte aufzubauen, Selbstverwaltung zu schaffen. Ich möchte hier mal kurz mit dem Kollegen Murat Çak hier von der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Hessen zitieren, der dazu auch geschrieben hat, und er sagt eben, die Operation Olivenzweig, das ist der zynische Name für den Angriff auf Afrin, ist der verzweifelte Versuch, die Kontrolle über Kurdistan zu behalten und somit die erhebliche Schwächung der türkischen Bourgeoisie zu vermeiden. Reich an billigen Arbeitskräften und natürlichen Ressourcen, sowie mit ihren Handelswegen und Pipelines, ist Kurdistan das Tor zum Nahen Osten und hat damit für die herrschenden Klassen in der Türkei eine immense regional- und militärstrategische Bedeutung. Der Verlust der Kontrolle über Kurdistan käme einem von Kontrollverlust über Arbeitskräfte, Märkte, Handelswege, Ressourcen, kurz über Produktivkräfte und Akkumulationsmittel gleich. Also für die türkische Bourgeoisie steht wirklich etwas auf dem Spiel. Im eigenen Land, aber eben auch, wenn die kurdische Bewegung in den Nachbarländern Errungenschaften hat, auch dadurch. Auch dadurch sehen sie die Macht über die türkischen Teile Kurdistans als einer inneren Kolonie eben gefährdet. Ja, ein weiterer Grund für den türkischen Angriff sind noch die osmanischen Fantasien, die hier die Regierungspartei AKP hegt. Wenn man sich das türkische Fernsehen anschaut, dann sieht man das also wirklich in den staatsnahen Sendern Landkarten gezeigt werden, in denen die Türkei also wesentlich größer ist als heute. Da gehört dann also dieses ganze Gebiet von Rojava dazu, da gehören im Nordirak die Erdölgebiete um Kirkuk und Mosul dazu, dazu gehören einige griechische Inseln, sogar Teile von Bulgarien und Armenien. Also ganz offen werden hier in staatlichen und regierungsnahen Sendern revanchistische Fantasien geweckt, und es sind eben leider nicht nur Fantasien. Erinnern wir uns, seit 1974 hält der NATO-Staat Türkei ein Drittel des EU-Mitgliedes Zypern besetzt. Und wir sehen es auch, oder werden es dann, wenn ich nachher noch drauf eingehe, auf die Situation in Afrin heute sehen, was dort läuft, ist eine Form von offenem Kolonialismus, von ja, Annexion letztendlich dieser Gebiete. Also die Türkei will hier mit dem Afrin-Krieg ganz klar bei der Neuaufteilung Syriens mit dabei sein, will einen Fuß dort mit drin haben, will über die Zukunft Syriens mitreden und sich selber ein ganzes Stück davon rausschneiden. Ein ganz entscheidender Grund aber für den Krieg gegen Afrin, der hat gar nicht so viel mit der Außenpolitik zu tun, sondern ist rein innenpolitisch. Ich denke, das ist sogar wahrscheinlich einer der Gründe, der wichtiger ist als alle diese außenpolitischen Erwägungen eben. Und das ist eben die Sache, dass es Erdogan den Krieg gegen Afrin nutzt, eben zu einer weiteren ja, Errichtung eines faschistischen Regimes in der Türkei, zur Ausschaltung der Opposition. Denn vor einem Jahr, ziemlich genau vor einem Jahr, fand ja das Referendum in der Türkei statt zur Einführung einer Präsidialdiktatur. Und trotz massiver Wahlfälschung, trotz Repression, trotz weitgehender Ausschaltung der Opposition und Gleichschaltung der Medien gelang es der AKP gerade einmal 51,4% der Stimmen für dieses Präsidialsystem zu kriegen. In Gang gesetzt oder ja, in Kraft treten wird dieses Präsidialsystem allerdings erst nach einer Neuwahl des Staatspräsidenten, die offiziell für Ende 2019 geplant ist. Erdogan will natürlich wieder antreten und er muss diese Wahl gewinnen. Bis dahin kann er jetzt schon eigentlich als absoluter Präsident regieren, gestützt auf die Vollmachten des Ausnahmezustandes, die ja seit dem gescheiterten Putsch im Sommer 2016 gelten. Aber er will natürlich gerne ganz offiziell mal diese Vollmachten haben. Aber er kann sich eben nicht sicher sein bis jetzt, dass er wirklich diese dafür notwendige breite Unterstützung in der Bevölkerung auch wirklich hat. Alle Umfragen zeigen jetzt schon, dass seine Regierungspartei momentan wieder unter 50% liegt. Und nicht umsonst ist er ein Bündnis mit den Grauen Wölfen eingegangen, um eben wenigstens da eine ganz klare Mehrheit zu haben. Und es gibt eben eine Opposition gegen Erdogan. Leider kaum von links. Die linke Opposition, die HDP, sind weitgehend zerschlagen. Aber von rechts. Eine Abspaltung der Grauen Wölfe, die gute Partei, wie sie sich nennen, denen werden jetzt schon über 20% der Stimmen vorhergesagt. In einem gewissen Aufschwung befindet sich auch eine kleine radikal-islamistische Partei, gewissermaßen die Mutterpartei, eigentlich der AKP, die aber nie, wie die AKP, zwischendrin mal ein bisschen liberal geblinkt hat, sondern immer ihre harte Linie beibehalten hat. Die Saadet-Partei, Glückseligkeitspartei, die sich jetzt aber als die ehrlichen, nicht korrupten Islamisten darstellt. Also von rechts gerät Erdogan im eigenen Lager unter Druck. Und da braucht er einfach auch diesen Krieg gegen Afrin, um mit die nationalistische Stimmung im Land weiter anzuheizen, sich selber als Kriegsherr, als erfolgreicher Kriegsherr zu inszenieren und jegliche Opposition, also entweder dazu zu bringen, dass sie sich freiwillig gleichschalten. Im Falle dieser rechten Parteien ist das geschehen. Auch im Falle der Sozialdemokraten, Kemalisten, also der Republikanischen Volkspartei. Auch die haben sich vorbehaltlos hinter den Krieg gestellt. Und die, die ja noch den Krieg kritisieren, die kriegen es also mit der vollen Härte der Repression zu tun. Es sind inzwischen, ich glaube, um die 1000 Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner wegen Äußerungen in sozialen Netzwerken, wegen Kritik am Krieg oder am Militär auf Facebook oder Twitter inhaftiert worden. Vorübergehend inhaftiert wurde auch die ganze Führung der türkischen Ärztekammer, weil sie einfach sagten, wir als Ärzte können Krieg nicht verantworten, weil da immer Menschen getötet oder verletzt werden. Es gibt einen dermaßen nationalistischen Taumel in der Türkei, dem sich kaum einer wirklich entziehen kann. Wir müssen uns dabei auch immer vorstellen, dass die Medien ja inzwischen, ich glaube, so 95% Sender und Zeitungen in der Hand regierungsnaher Gruppen sind. Also einer der größten oppositionellen Medienanstalten, also die Duan-Mediengruppe, die unter anderem die Zeitung Hürriyet rausbringt, sicher allen hier im Begriff, ist jetzt gerade aufgekauft worden, auch noch als einer der wenigen letzten nicht im AKP-Besitz befindlichen Gruppen und ist jetzt auch wird jetzt auch auf Regierungslinie gebracht. Und die kurdische Tageszeitung Velat ist gerade jetzt auch unter Zwangsaufsicht gestellt worden. Vorher hat man schon die Druckerei von ihnen dicht gemacht. Also Opposition wird ausgeschaltet. Die Medien, die da sind, auch die bürgerlichen Oppositionsmedien werden gleichgeschaltet. Und in so einer Situation muss man sich einfach vorstellen, haben viele Menschen überhaupt keine Vorstellung, was hier läuft. Umfragen haben ergeben, dass viele Türken der Meinung sind, in Afrin wird gegen die USA und NATO gekämpft. Manche denken, dort wird gegen Israel gekämpft. Kaum einer ist wahrscheinlich in der Lage, Afrin auf der Landkarte zu finden. Und die meisten werden denken, Afrin ist ein Land mindestens von der Größe der Türkei wahrscheinlich. Es gab, dort, wo es Versuche gab, die Antikriegsopposition auf die Straße zu tragen, wurde das immer zerschlagen, endete mit Festnahmen. Es gab ganz wenige Ausnahmen. Das eine war im Februar der Parteitag der linken HDP, die ihren Parteitag in einem Sportstadion in Ankara machten mit 30.000 Besuchern. Und das war gleich eine riesige Antikriegskundgebung. Eine weitere Ausnahme war dann der 8. März, der Internationale Frauentag, wo auch Zehntausende in Istanbul und anderen Städten auf die Straße gingen und auch überall dort neben den Anliegen, die die Frauen innerhalb der Türkei hatten, der Afrin-Krieg thematisiert wurde, weil auch allen eigentlich klar war, dieser Angriff auf Afrin, dieser von Dschihadisten und der türkischen Armee ausgetragene Angriff, ist auch ein Krieg gegen Frauen, gegen die Errungenschaften der Frauenbewegung im ganzen Mittleren Osten. Ja, und es gab noch eine große Antikriegskundgebung, das waren die Nevros-Feste in der Türkei, die dieses Jahr sogar mal erlaubt waren und wo also trotz aber der Repression und der Drohung wieder Hunderttausende auf die Straße gingen und alles im Zeichen des Afrin-Widerstandes stand. Jetzt müssen wir abwarten, ob es am 1. Mai nochmal gelingt, viele Menschen auf die Straße zu bringen. Ich denke, auch da wird Afrin, wird Rojava ein Thema sein. Also man sieht an diesen einzelnen Ereignissen, es gibt auch noch eine linke Opposition, eine Antikriegsbewegung, aber die Faschisierung im Staat ist so weit fortgeschritten, dass sich diese Gegenstimmen nur zu bestimmten Gelegenheiten überhaupt trauen können, sich zu zeigen, weil sie sonst sofort niedergeschlagen, inhaftiert, verurteilt werden. Man darf auch nicht übersehen, dass die türkische Regierung hier ja auch ganz offen die religiöse Karte spielt. Das türkische Religionsamt, also ist fast ein Ministerium, kann man sagen, Diyanet, das hat hier den Krieg als Dschihad erklärt. Als Dschihad gegen die angeblich ungläubigen Marxisten der PKK, so wird es ausgedrückt, in allen Moscheen. Alle türkischen Moscheen gehören zu diesem Amt Diyanet, wird für den Krieg, für die türkische Armee in Afrin gebetet. Es wird die sogenannte Eroberersure gelesen, die also sozusagen legitimiert, dort Beute zu machen. Und all das passiert übrigens auch in fast 1000 Moscheen des Verbandes DİTİB hier in Deutschland, der ja hier als Stützpunkt der türkischen Regierung, der AKP, als Geheimdienststützpunkt, dient, wo auch Gegner bespitzelt werden, aber eben auch als ein Ort, wo auch hier lebende türkische Muslime, die vielleicht einfach dort nur beten gehen wollen, dann aber systematisch verhetzt werden, ihr Glauben, ihre Religion missbraucht wird, um sie in eine chauvinistische Richtung dann zu lenken. Ja, so viel erstmal vielleicht zur Türkei. Jetzt ist die Frage, wie verhalten sich denn die anderen, die Großmächte dazu? Nun, die USA. Die haben zum Afrin-Krieg erstmal, zu dem drohenden Angriff, erstmal gleich gesagt, wir sind dafür gar nicht zuständig. Die USA sehen sich nur zuständig, ja, für den ganzen Bereich hier, der hier so gelb eingezeichnet ist, also die anderen Kantone der Demokratischen Föderation Nordsyrien. Dort haben die USA mittlerweile ein Dutzend Militärstützpunkte errichtet und sie sind dort offiziell, um gegen den IS zu kämpfen. Und in dem Rahmen gibt es ja auch eine rein taktisch-militärische, keine politische, ist wichtig, eine rein taktisch-militärische Allianz mit den YPG. Man kann sich natürlich vorstellen, dass die USA das alles nicht machen, weil sie jetzt Basisdemokratie und Frauenbefreiung so toll finden, sondern natürlich geht es den USA primär darum, auch hier in Syrien einen Fuß drin zu haben, das syrische Regime zu schwächen, dass sie dort als einen regionalen Konkurrenten ansehen. Aber jedenfalls haben die USA klar gesagt, wir sehen uns nur für den Bereich, wo wir mit unseren Truppen stehen, zuständig. Alles, was also hier jetzt jenseits westlich des Euphrat ist, das ist nicht unser Operationsgebiet. Und dann muss man auch sagen, in Afrin stand noch nie ein amerikanischer Soldat. Auch wenn heute eine Mehrheit der türkischen Bevölkerung wohl der Meinung ist, man kämpft in Afrin auch gegen die USA. Und Erdogans Schwiegersohn hat das gerade selber vor 2 Tagen nochmal gesagt. In Afrin gibt es keine amerikanischen Soldaten, gab es auch noch nie welche. Wen es aber dort gab, das waren die Russen. Und so wie die YPG eben in den anderen Teilen Nordsyriens, Rojavas, eine taktische Allianz mit den USA geschlossen haben, so hatten sie nämlich in Afrin eine solche taktische Allianz mit Russland geschlossen. Und Russland hatte dort einen Beobachtungsposten, auch zum Schutz Afrins vor türkischen Angriffen. Und dann, kurz vor dem türkischen Angriff auf Afrin, der ja schon lange angekündigt war, zogen sich die russischen Militärbeobachter zurück. Und noch viel schlimmer, Russland gab den Luftraum über Afrin frei. Das ist ein ganz wesentlicher Grund auch für die, ja, ich sage mal, vorübergehende militärische Niederlage in Afrin. Ich werde da noch drauf zu reden kommen. Muss man fragen, warum macht Russland das alles? Ja, Russland sieht hier einerseits eine gute Möglichkeit, einen Keil in die NATO zu treiben, also letztendlich doch die NATO-Verbündeten USA und Türkei in Widerspruch gegeneinander zu bringen. Es geht Russland auch darum, auf die Weise die Türkei dazu zu bringen, ihre eigenen Söldner, ihre eigenen Dschihadistenkräfte aus Ostgauta bei Damaskus und auch zum Teil aus Idlib. Idlib ist hier unten, Idlib ist hier diese Provinz, die da von da an Afrin anschließt. Und es geht in Russland eben darum, die Türkei dazu zu bewegen, ihre Al-Qaida-nahen Kräfte dort abzuziehen, dass das syrische Regime dort wieder rein kann. Also das ist so der größere Deal. Wir erleben auch gerade, dass eine ganze Reihe von den Dschihadisten, die jetzt aus Ghouta abgezogen wurden, inzwischen schon in eroberten Dörfern in Afrin angesiedelt werden. Und in der deutschen Presse heißt es immer nur, in Ghouta, das wären Rebellen. Man muss sagen, diese Rebellen, ein Großteil von ihnen sind Al-Qaida-Leute. Das ist die Al-Nusra-Front. Und die, die nicht Al-Qaida sind, sind Kräfte, die von Saudi-Arabien unterstützt werden, die Islamische Front. Ideologisch sind die nicht weit davon entfernt. Sie haben nur unterschiedliche Geldgeber. Die Al-Nusra-Leute werden aus der Türkei eher unterstützt und die Islamische Front eher aus Saudi-Arabien. Aber sonst sind beides Halsabschneiderbanden, die hier ein salafistisches System anstreben. Naja, Russland hatte dann ja auch ein neues Bündnis geschlossen mit Iran und der Türkei in Astana. Darum wird es immer als das Astana-Bündnis bezeichnet. Offiziell haben diese drei Mächte, die ja auf verschiedenen Seiten im syrischen Krieg standen und wahrscheinlich immer noch stehen, muss man sagen, sich darauf geeinigt, für eine Friedenslösung in Syrien eben zur Deeskalation beizuwirken. Und im Rahmen dieses Abkommens wurde es eben dann auch der Türkei erlaubt, hier in Idlib mit Truppen einzumarschieren. Als sie dort einmarschierten, wurden sie eskortiert von Al-Qaida-Leuten, von der Al-Nusra-Front. Das konnte man dann auch in einigen internationalen Medien nachlesen. Also zwischen denen, die haben nicht etwa miteinander gekämpft, sondern hatten dort offensichtlich nicht Angriffspakt. Auch weil die Türkei den Al-Qaida-Leuten gleich sagte, wir kommen hier gar nicht, um was gegen euch zu machen, sondern wir kommen hier, weil wir eigentlich Afrin angreifen wollen und wir wollen hier nur durchmarschieren. Aber wir würden uns ja freuen, wenn ihr mitmacht beim Angriff auf Afrin. Dann kriegt ihr auch einen Teil der Beute ab. Und so ist es eben leider dann auch gelaufen. Naja, und dann hat Russland noch ein weiteres Ziel. Es geht Russland drum, sie wollen die Kurden, beziehungsweise Afrin oder auch insgesamt Rojava, leben ja nicht nur Kurden, sondern auch viele andere, zur Unterordnung wieder unter das syrische Regime zwingen. Es gab wohl kurz vor dem türkischen Angriff auf Afrin nochmal ein vergiftetes Angebot von russischer Seite, wo es hieß, naja, wir werden euch verteidigen, wenn ihr bereit seid, euch freiwillig wieder Damaskus zu beugen, wenn die YPG die Waffen auch abgibt. Also letztendlich ein unannehmbarer Vorschlag, weil die Drohung einfach war, entweder ihr unterwerft euch denen, die euch die letzten Jahrzehnte unterdrückt haben, die euch die letzten Jahrzehnte keine Rechte gegeben haben, nicht einmal die syrische Staatsbürgerschaft, selbst die wurde ja vielen Kurden weggenommen, oder wir lassen zu, dass andere, die euch auch die Rechte nicht geben wollen, hier einmarschieren und gegen euch kämpfen. Und da hat in der Situation natürlich die YPG gesagt, dann behalten wir lieber die Waffen in der Hand und wehren uns, als dass wir kampflos hier kapitulieren. Dazu kommt, so haben es mir inzwischen auch einige Leute aus Rojava gesagt, dass es die Einschätzung gab, selbst bei einer solchen Unterordnung hätte Russland wahrscheinlich grünes Licht für einen türkischen Einmarsch gegeben, weil eben, ja, wie ich eben aufgeführt habe, Russland noch ganz andere Pläne hier hatte, eben Keil in die NATO treiben und so weiter. Ja, es ist die Frage, haben die USA und auch Russland die Kurden oder Rojava verraten? Wird ja immer wieder behauptet und landläufig erscheint es so. Klar, es gab Bündnisse und selbst in einigen liberalen deutschen Zeitungen kann man da mal lesen, die Kurden waren doch hier unser bester Bündnispartner gegen den IS, jetzt werden sie fallen gelassen. Das Interessante ist, die KCK, also der Dachverband, der sowohl die PKK wie auch die PED und andere kurdische Organisationen umfasst, die sehen das ganz anders. Risa Altun, einer der führenden Kader der KCK und PKK, der hat hier ganz klar gesagt, was soll die USA gegenüber den Kurden denn verraten? Nur Kurden, die strategische Beziehungen mit den USA haben, können verraten werden. Da bezieht er sich auf Barzani und solche Leute. Der Begriff Verrat ist richtig, wenn er für die Kurden verwendet wird, die ihre Zukunft von den USA abhängig gemacht haben. Aber in Rojava ist das nicht der Fall. Es gibt sowieso kein gemeinsames Zukunftsprojekt mit den USA. Es wird von uns ein antiimperialistischer Kampf geführt. Deshalb kann eine antiimperialistische Kraft nicht sagen, dass die Imperialisten sie verraten hätten. Ich denke, das ist erstmal ganz wichtig. Also natürlich, rein vom moralischen Standpunkt kann man sagen, es war ein Verrat. Aber wir reden hier nicht über Moral, wir reden über internationale Politik, wir reden über Imperialismus und Antiimperialismus. Und insofern muss man auch sagen, die PED PKK hatten alle nie Illusionen gehabt. Wie es ihnen ja immer wieder von Seiten mancher sogenannter Anti-Imps hier vorgeworfen wurde. Und da muss ich sagen, manche dieser sogenannten Anti-Imps, insbesondere aus der DKP-Führung, die haben Illusionen. Die haben Illusionen in eine angeblich anti-imperialistische Macht Russland. Die denken, weil Russland der schwächere Imperialist ist, ist er anti-imperialistisch. Also die Dialektik war schon mal weiterentwickelt, als wir es hier wirklich erleben. Leider gibt es solche Leute, die so denken, übrigens auch sehr stark, oder nicht sehr stark, aber auch in der Linksfraktion, wo also auch überhaupt nicht gesehen wird, dass Russland hier beim Angriff auf Afrin eine wichtige, vielleicht sogar zentrale Rolle spielt. Und diese Rolle ist so zentral, also auch ein KJK-Kader hat kürzlich gesagt, es ist vergleichbar mit der Rolle, die die Deutschen vor 100 Jahren beim Genozid an den Armeniern gespielt haben. Es war eine Beihilfe, aber eine so entscheidende Beihilfe, ohne die vor 100 Jahren dieser Genozid nicht möglich gewesen wäre. Und auch heute wäre ohne die Öffnung des Luftraums durch Russland dieser Einmarsch in Afrin in dieser Form nicht möglich gewesen. Ich meine, wir haben es gesehen, Erdogan sagte, 3 Tage und wir haben Afrin. Und er brauchte fast 2 Monate. Und davon war es so, dass also die ersten 6 Wochen die türkische Armee und ihre dschihadistischen Verbündeten nicht weiter als 5 Kilometer vordringen konnten. Die YPG hatte sich ja auch 6 Jahre lang auf diesen Angriff vorbereiten können, konnten sich überall verschanzen. Und Afrin ist im Gegensatz zu den anderen Teilen Rojavas auch hügeliger oder gebirgiger. Also dort herrschen Bedingungen für einen Guerillakampf. Allerdings setzte die türkische Armee eben gezielt darauf, die zivile Infrastruktur zu treffen, um die Zivilbevölkerung in die Flucht zu treiben. Die wollten erstmal nicht weg, wo sollen sie auch hingehen? Aber es wurde immer deutlicher, also Krankenhäuser wurden bombardiert, die Wasserversorgung wurde bombardiert, zivile Wohnviertel wurden bombardiert, auch Kulturgüter. 3000 Jahre alte hethitische Tempelanlage wurde weitgehend zerstört. Zerstört wurde ein römischer Tempel, zerstört wurde eine alte byzantinische Kirche. Allesamt Objekte ohne jeden militärischen Wert. Aber wir kennen solche Barbareien. Wir kennen sie von den Taliban in Afghanistan und wir kennen sie vom IS in Palmyra. Es geht hier diesen Kräften auch darum, die Erinnerung an jegliche vorislamische oder jegliche andere Kultur der Zivilisation auszulöschen und drum eben auch diese gezielten Angriffe selbst auf dieses kulturelle Erbe ohne jeden militärischen Wert. Was wir auch erlebten, waren ganz gezielt wohl dann auch über gefilmte und über Internet verbreitete Grausamkeiten, Verstümmelungen gefallener YPG-Kämpferinnen. Eine Genozid-Warn- oder Watch-Agentur hat vor ein paar Tagen gesagt, dass sie genau diese Verstümmelung gefallener Kämpferinnen durch Dschihadisten als ein Anzeichen sehen, dass das, was in Afrin läuft, ein beginnender Völkermord ist. Dass es eben nicht nur hier, ich sag mal, eine aus dem Ruder gelaufene Antiterroroperation oder ähnliches ist, sondern hier ein genozidales Element auch wirklich dabei ist. Es ist, die YPG haben es lange geschafft, große Teile des Gebietes zu verteidigen, aber sie mussten sich langsam zurückziehen. Sie haben insgesamt bis zur Einnahme der Stadt selber dann 800 Gefallene zu verzeichnen gehabt. Von, ich schätze mal, 8.000 bis 10.000 Kämpferinnen und Kämpfern, die es dort gab. Als dann die türkische Armee mit ihren Verbündeten kurz vor Afrin Stadt, also vor der Hauptstadt des Kantons stand, gingen eigentlich alle davon aus, jetzt wird ein blutiger Häuserkampf beginnen. Ein Häuserkampf, den eigentlich beide Seiten nicht wirklich gewinnen können. Die YPG, weil sie dort natürlich die Überlegenheit hat, der besseren Ortskenntnis, weil sie überall Bunker und Gräben gebaut haben und so. Aber die türkische Armee mit der technischen Überlegenheit und mit massiven Luftangriffen. Man muss einfach nochmal zu diesen massiven Luftangriffen sagen, während des Krieges um Afrin war die Hälfte der türkischen Luftwaffe im Einsatz. Am ersten Tag waren gar 70 Flugzeuge im Einsatz. Es war also der größte Luftkriegseinsatz seit Bestehen der türkischen Republik gewesen. Also das muss man sich einfach mal vorstellen, diese absolute technische Überlegenheit von oben, und dagegen konnten die YPG eben nichts setzen. Selbst als es dann ein vorübergehendes Verteidigungsabkommen gab mit dem syrischen Regime und infolgedessen einige schiitische Milizen aus einer Nachbarstadt gekommen sind, hat das allenfalls ein bisschen moralische Unterstützung gegeben. Denn die Türkei scherte sich nicht weiter drum, hat auch diese schiitischen Milizen, regierungsnahe Milizen wohlgemerkt, also die kamen mit Assad fahren, die wurden auch bombardiert, hatten über 100 Gefallene und die syrische Regierung tat nichts, um ihnen zu Hilfe zu kommen, ja, weil Russland sagte, ist nicht. Und da zeigte sich eben, das große Problem waren die Luftangriffe, gegen die militärisch nichts gegenzusetzen war. Gegen die Panzer, da hatte die JPG Waffen. Es wurden, ich glaube, um die 20 Panzer insgesamt zerstört, darunter auch eine ganze Reihe Leopard 2 Panzer, die noch nicht mit dem neuen Schutz versorgt waren, den Sigmar beim Tee trinken da seinem Kumpel Cavusoglu versprochen hat. Aber auch sonst hätte man sie wohl treffen können, weil Leopard 2 Panzer für so ein Gelände auch gar nicht unbedingt so geeignet sind. Nee, es war die Luftüberlegenheit, die war das Problem und es drohte eben dann eine völlige Zerstörung von Afrin-Stadt. Wenn die JPG sich entschieden hätte, die Stadt zu verteidigen, würde die Hauptstadt heute so ausschauen wie Raqqa oder Mossul. Und das war der Grund, warum die JPG dann sagte, wir evakuieren so viele von der Zivilbevölkerung wie möglich. Wir bringen die Leute in ein Gebiet, das noch unter der Kontrolle, unter dem Schutz von JPG stehen, damit wir danach dann ohne Rücksicht auf die Zivilbevölkerung einen Guerillakrieg gegen die Besatzer führen können. Es war also sozusagen eine völlige militärische Niederlage, wie es erschien, sondern wohl kalkuliert erstmal in diesem Moment, weil JPG eben nicht der IS sind. Sie sind keine Kräfte, die sagen, wir werden bis zum letzten Mann, bis zur letzten Frau kämpfen, egal was drumherum passiert, sondern sie haben gesehen, was in Raqqa, was in Mossul passierte oder zu welchen Grausamkeiten, zu welchen Zerstörungen die türkische Armee auch in kurdischen Städten im eigenen Land fähig war und das sollte auf jeden Fall verhindert werden. Naja, aber dann, klar, die türkische Armee hat ganz Afrin besetzt mit ihren dschihadistischen Verbündeten. Erdogan hat die Losung ausgegeben, Afrin seinen wirklichen Besitzern wiederzugeben und er behauptet, in Afrin hätten nie mehr als 60% Kurdinnen und Kurden gelebt. Nun, hier möchte ich allen nur empfehlen, ein jetzt in einer Woche erscheinendes Buch des Wiener Kurdologen Schmiedinger über Afrin, über den Berg der Kurden, wie es im Untertitel heißt. Dort, ich habe den Vorabdruck des Buches gelesen, da rekonstruiert Schmiedinger nämlich über Jahrhunderte, wie die Bevölkerung in Afrin sich zusammensetzt. Und er sagt, das war eben die große Besonderheit. Es war dort eine der wenigen Ecken, wo also fast ausschließlich Kurden immer schon gesiedelt haben. Dass inzwischen Kurden dort etwas weniger geworden sind, lag daran, dass arabische Flüchtlinge da reingeströmt sind. Aber was Erdogan hier vorhat, sind groß angelegte ethnische Säuberungen. Er will die Demografie der ganzen Region verändern. Er will syrische Flüchtlinge, sunnitisch-arabische syrische Flüchtlinge, die momentan in der Türkei leben, nach Afrin umsiedeln. Das wird eine Menge Geld kosten, aber das Geld hat er ja genau für diesen Zweck, und zwar von der EU im Zuge des schmutzigen Flüchtlingsdeals. Also die EU ist indirekt finanziell daran beteiligt, wenn jetzt hier groß angelegte ethnische Säuberungen und demografische Veränderungen vorgenommen werden. Schon jetzt wurden in Dörfern, zum Teil sogar in Dörfern, wo vorher Jesiden lebten, die geflohen sind, Dschihadisten aus Ghouta oder aus Idlib angesiedelt. Und das sind oft nicht einmal Syrer, sondern es sind Uiguren dabei, also Menschen aus China. Es sind Turkmenen aus Zentralasien dabei, die dann hier angesiedelt werden. Also findet hier wirklich ja, ein Bevölkerungsaustausch statt. Während Hunderttausende Flüchtlinge aus Afrin in Flüchtlingslagern leben, leben jedenfalls Hunderttausende Flüchtlinge gerade in einem kleinen wüstenähnlichen Gebiet. Man sieht es hier auf der Karte unten, der Bereich hier, der ist noch von der JPG kontrolliert und dort werden die gerade alle untergebracht und soweit wie möglich durch die Rojava-Verwaltung auch versorgt. Allerdings droht ein weiterer türkischer Vormarsch. Aber wenn dort die Flüchtlinge eben warten, hoffen, dass sie mal wieder zurückgehen können nach Afrin, in der Zeit läuft in Afrin selber eine Türkisierungs- und eine Islamisierungspolitik. In Afrin verbliebene Jesiden werden nach allem, was man hört, zur Zwangsübertritt zum Islam gezwungen. Ihre Frauen werden gezwungen, Chador zu tragen. Und dann gab es Bilder, die Türkei rühmte sich ja, dass also relativ schnell der Schulunterricht wieder losging. Und sie zeigten Bilder vom ersten Schultag in Afrin. Die Klassenzimmer waren allesamt mit türkischen Fahnen ausgeschmückt. Die Schüler mussten türkische Parolen skandieren. Und da waren, also ich sag mal, das waren sowohl einige kurdische Schülerinnen und Schüler, die nicht geflohen waren, aber natürlich dann auch schon Kinder der salafistischen Kräfte, die dann dort angesiedelt wurden. Afrin soll jetzt von einem türkischen Gouverneur, einem Kolonialgouverneur, regiert werden. Es wurde ein Regierungsrat gebildet aus Kollaborateuren, die bis jetzt in der Türkei waren. Afrin soll offiziell sozusagen regiert werden aus Hatay heraus, also aus einer türkischen Provinz, die übrigens auch nicht ganz türkisch ist, sondern Ende der 30er Jahre von der Türkei annektiert wurde. Das ist eigentlich eine Provinz, die eigentlich auch zu Syrien gehören würde, aber schon recht lang unter türkischer Besatzung steht. Ja, und während das alles läuft, geht der bewaffnete Widerstand weiter. Wir hören es hier in unserer Presse so gut wie nicht. Die kurdische Nachrichtenagentur Firat berichtet jeden Tag darüber. Jeden Tag gibt es Guerilla-Aktionen, gibt es Widerstandsaktionen. Es sind ja weiterhin noch tausende Kämpferinnen und Kämpfer in Afrin. Und auch es ist ja nicht die ganze Zivilbevölkerung geflohen. Viele sind da geblieben auch und sagen dann zwar, wenn sie gefragt werden, nein, wir sind gegen die YPG, wir haben nichts mit denen zu tun, aber sie sind Unterstützer der YPG oder sie gehören selber dazu. Also die Besatzer können sich bei niemandem sicher sein, auf welcher Seite er steht. Und die Besatzer tun auch alles dazu, um sich gegenseitig zu dezimieren. Ich meine, es gab vorher einige Fatwas, religiöse Gutachten, die also sagten, ihr dürft plündern, so viel ihr wollt. Aber die Imame, die diese Gutachten dann da ausgaben, haben offensichtlich nicht genau erklärt, wie die Beute verteilt werden soll. Verschiedene dschihadistische Verbände haben nämlich jetzt gegeneinander gekämpft. Es gab Dutzende Tote und Verletzte und Hunderte, die sich gegenseitig festgenommen haben beim Streit um die Beute. Die Beute, das sind Traktoren, das ist das, was man in Lebensmittelläden findet, aber es sind natürlich auch Häuser. Und das ist besonders schlimm, es sind auch wieder Dutzende Frauen und Mädchen, die versklavt wurden, wie durch den IS. Und dieses Wie kann man wahrscheinlich weglassen, weil man ja weiß, es sind ehemalige IS-Kämpfer vor Ort. Umso absurder ist es übrigens, dass in der türkischen Propaganda die ganze Zeit es so dargestellt wird, als ob die türkische Armee dort wörtlich gegen die Terrororganisation YPG, PYD, PKK und IS kämpft. Also in der Türkei wird immer verbreitet der Kampf gegen den IS. Und so sah die Bundesregierung das übrigens vorübergehend auch. Als die Bundesregierung nämlich gefragt wurde zum Afrin-Krieg, haben sie gesagt, naja, verurteilen tun wir es nicht. Die Türkei hat ja legitime Sicherheitsinteressen. Und auf Nachfrage der Linken, was denn das für Interessen wären, hieß es, ja, aber der IS, den gab es nie in Afrin. Jetzt gibt es den IS in türkischer Uniform in Afrin, aber vorher war der nie da gewesen. Nun, es ist schwer zu sagen, welche Chancen dieser Guerillakampf hat. Gestern hatte ich auch eine Veranstaltung zum gleichen Thema. Da war auch Dr. Gundi von der Vertretung der Demokratischen Föderation Nordsyrien. Und der hat also auch gesagt, also er hat also hier vollste Hoffnung, dass dieser Kampf weitergeht, dass also Afrin wirklich befreit werden wird. Die Zuversicht wäre groß. Und das ist auch das, was man auch aus den Flüchtlingslagern hört. Die Menschen glauben fest daran, dass durch diesen Guerillakrieg Afrin befreit werden wird, und natürlich, wir können alles nur tun, um das zu unterstützen, auch mit der Xerox-Kampagne zum Beispiel, aber es ist schwer zu sagen. Ich meine, zu Beginn des Krieges hat die YPG, auch die PKK immer gesagt, das wird das Vietnam der Türkei. Sie bezogen sich eben darauf, wie eben die USA mit einer massiv technisch überlegenen Armee im Vietnamkrieg gegen eine Barfuß-Guerilla gescheitert ist, sich zurückziehen musste. Bis jetzt ist es eben nicht das Vietnam der Türkei geworden. Selbst wenn der Guerillakrieg sich weiterentwickelt, bezweifle ich, ob es das tatsächlich wird, aus verschiedenen Gründen. Das eine ist, in Vietnam war nicht nur der Volkskrieg in Vietnam selber entscheidend, sondern der Einbruch an der Heimatfront. Dass einfach die Amerikaner, die vorher mehrheitlich den Krieg unterstützten, irgendwann sagten, wir wollen nicht mehr, dass unsere Söhne hier verheizt werden in einem fernen Krieg, der eigentlich gar nicht unser Krieg ist. Dass also immer mehr Kräfte aus der amerikanischen Armee desertierten oder, wie die Black Panther in der Armee es vorzogen, gleich ihre Offiziere zu erschießen. Dass also dort so eine Form des Widerstandes gab. Und das haben wir in der Türkei nicht. Die Zustimmung zum Krieg ist in der Türkei immer noch hoch. Vor allem, weil die türkischen Verluste, die weit über den Verlusten in Afrin liegen. In Afrin wurden ja bisher um die 300 Zivilisten und eben 800 YPG-YPJ-Leute getötet, während die Angreifer wohl tausende Verluste hatten. Aber diese Verluste betreffen mehrheitlich eben die Söldner. Und das erfährt in der Türkei niemand und keiner weint dort einem getöteten Al-Qaida-Mann eine Träne hinterher. Zu Recht, sage ich mal. Gemeldet wird lediglich, wenn türkische Offiziere getötet werden, die eben hier als Ausbilder, als Kommandanten dieser Al-Qaida-Banden aktiv sind. Aber das trägt eben dazu bei, dass es in der Türkei noch keine massive Antikriegsstimmung oder massivere Kritik an diesem Krieg gibt. Was es aber natürlich gibt, sind Spannungen innerhalb dieses neuen Bündnisses, also Russland, Iran, Türkei. Ein Bündnis, das sich eigentlich daran gebildet hat, klar, man stand auf unterschiedlichen Seiten im Syrienkrieg, aber man hat aus unterschiedlichen Gründen kein Interesse daran, dass die US-Besatzung im Syrien verstetigt wird. Und das war es eigentlich, was hier diese Kräfte zusammenführte. Die Türkei will die USA dort loswerden, weil die USA die Kurden unterstützen. Und Iran, Syrien wollen die USA dort loshaben. Syrien natürlich, weil es für Assad ist es sein Land sozusagen. Und Iran ist dabei, mit seinen Milizen und mit verbündeten Schiiten eben hier auch eine eigene Hegemonialrolle in der Region wahrzunehmen. Und die USA wollen genau das wiederum verhindern. Naja, und das brachte eben hier diese unterschiedlichen Mächte dann bei dem Astana-Bündnis zusammen. Aber jetzt sehen wir schon die Bruchlinien. Ich meine, Assad hat auch kein Interesse daran, dass Afrin türkisch wird. Oder es ist ja nicht nur Afrin, es ist auch diese Region. Also wenn wir hier hinschauen, diese ganze Region hier hat die Türkei schon 2016 besetzt. Und hier unten, Idlib, da sind türkische Truppen jetzt auch stationiert, eben im Rahmen zwar von diesem Astana-Abkommen, aber sie sind dort eigentlich als Schutzmacht von Al-Qaida. Also wir haben hier im Grunde genommen jetzt ja, so einen dschihadistischen Halbmond. Einen dschihadistischen Halbmond unter türkischem Schutz hier in Nordsyrien. Und Russland sagt sich hier sicherlich, naja, prima, da haben wir wenigstens die Dschihadisten dort, ein ganzer Teil von denen Kaukasier. Ist besser, wir haben sie dort, als wenn sie in der Moskauer U-Bahn Bomben legen oder in Tschetschenien wieder zum Aufstand blasen. Aber gerade die syrische Regierung hat gar kein Interesse, dass diese Situation so bleibt. Ist allerdings extrem abhängig von dem, was Russland sagt. Also Assad kann da kaum noch selber mitreden. Iran hat jetzt als erstes offen protestiert, gesagt, die Türkei muss Afrin wieder räumen und an das syrische Regime übergeben. Gestern hat das dann auch die russische Regierung gefordert. Heute hat die türkische Regierung dann erklärt, Russland solle sich doch bitte aus syrischen Angelegenheiten raushalten und man würde mit Afrin das machen, was einem für nützlich erscheint. Irgendwann würde man Afrin den Afrinern wieder übergeben. Naja. Mit Afrinern, da sind sozusagen die Flüchtlinge, die vorher nie in Afrin waren und da jetzt umgesiedelt werden, wohl gemeint. Aber hier sieht man, hier bahnen sich tatsächlich Widersprüche innerhalb dieser Mächte an. Und es ist im syrischen Krieg immer so, wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. Ich meine, wir haben es hier nicht mit ganz klaren Fronten zu tun. Es ist eher eine Situation wie Game of Thrones, sage ich öfter mal. Also mit ständig wechselnden Allianzen und Brüchen und auch vielen Überraschungen, die es dann dort geben kann. Wir wissen leider nicht, wie viele Staffeln von Game of Thrones in Syrien noch kommen werden. Beim richtigen Game of Thrones weiß man ja, auch wenn am Schluss erst eine Katastrophe ist, wenn danach noch zwei Staffeln kommen, kann es immer noch gut werden. Hier wissen wir es leider nicht, wie es weitergeht. Aber die Analogie, denke ich, stimmt insofern trotzdem, eben wegen dieser doch sehr oft wechselnden Bündnisse. Ich denke, wir können nachher in der Diskussion nochmal darauf eingehen, wie es weitergehen wird, was die nächsten Ziele sind oder wo die Türkei als nächstes angreifen will. Viel wird ja die Stadt Manbij bedroht. Da sind allerdings nicht nur amerikanische Truppen, sondern seit neuestem auch französische Truppen jetzt stationiert. So dass ich es persönlich erstmal für unwahrscheinlich halte, dass es dort einen nächsten türkischen Angriff gibt. Interessant ist übrigens, die YPG ist dort gar nicht mehr. Aber dort ist ein mehrheitlich aus Arabern besetzter Militärrat von Manbij, der aber ideologisch genauso aufgebaut ist, sag ich mal, wie alles andere auch in der Region. Die Türkei will gar nicht die echte YPG oder die echte PKK bekämpfen, sondern was ihr Angst macht, ist natürlich, der Geist der JPG und PKK, die Ideologie, die dahinter steht. Und drum bedrohen sie eben auch diese Stadt Manbij. Oder drum bedrohen sie momentan auch sehr stark die Region Schengal, die jesidischen Gebiete im Nordirak. Dort hat sich die PKK vor 3 Wochen zurückgezogen. Aber die Jesidi haben sich selber nach dem Vorbild der Rojava-Verwaltung organisiert. Und das stört die Türkei. Ja, und der nächste Krieg, denke ich, droht gar nicht so sehr jetzt erstmal gegen andere Regionen von Rojava, sondern vor allem im Irak. Im Nordirak, im kurdischen Nordirak, sind in den letzten Wochen türkische Truppen schon 20 Kilometer tief eingedrungen. Sie haben mehrere Berggipfel besetzt, sie haben eine neue Drohnenstation errichtet und sie sind sehr nah dran an den Kandilbergen, also am Hauptquartier der PKK. Wahrscheinlich warten sie noch ab, bis jetzt, ich glaube Ende des Monats finden die irakischen Wahlen statt, aber danach ist die Gefahr sehr groß, dass es dort dann einen Angriff im Irak gibt, sowohl auf Kandil, aber eben auch auf Schengal, auf die jesidischen Siedlungsgebiete. Der Barzani-Clan, muss man sagen, die sagen nichts dagegen, die sind abhängig von der Türkei, aber alle anderen, die irakische Regierung, die anderen kurdischen Parteien stehen alle momentan gemeinsam wie die PKK auf einer Front gegen die Türkei. Aber ungefährlich ist es nicht. Ich rede viel zu lang, lasst mich noch 3 Takte zu Deutschland sagen, denke ich, weil wenn wir sagen Rojava verteidigen, müssen wir auch ein bisschen wissen, was können wir hier machen. Und auch da gilt der alte Karl-Liebknecht-Satz, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Ja, im Bundestag haben eigentlich Rednerinnen und Redner aller Parteien gesagt, das ist ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg, was dort läuft. Das hat auch so der CDU-Redner, ein Herr Kiesewetter, so ausgedrückt. Und in der Türkei herrschte auch ziemliche Verärgerung, dass man hier so wenig solidarisch damit wäre. Allerdings, die Bundesregierung hat sich nie so geäußert. Die hat immer nur gesagt, das ist eine fluide Lage, wir können das nicht genau einschätzen. Also eine fließende Lage, und sie haben eben von diesen legitimen Sicherheitsinteressen der Türkei geschwafelt. Und stattdessen haben sie hier alles getan, um Antikriegsproteste zu erschweren. Also ihr habt es auch mitbekommen, dass lange in Berlin und in anderen Bundesländern immer noch die Fahnen von JPG und JPJ verboten wurden, Leute festgenommen wurden. Der größte kurdische Dachverband NAFDEM darf keine Demonstrationen und Kundgebungen mehr anmelden. Er hätte das Recht dazu verwirkt, sagen die Verhandlungsbehörden, weil er angeblich von der PKK kontrolliert wird. Wenn dem so wäre, ja, dann müsste er nach geltendem Gesetz verboten werden. Aber wenn er nicht verboten ist, kann er eigentlich nicht seine Rechte verwirken. Sieht die Bundesregierung allerdings anders. Und dazu kommen natürlich dann die ganze Zeit über fortgesetzten Waffenlieferungen. Ex-Außenminister Gabriel hat wirklich gelogen, als er gesagt hat, auch wegen dem Afrin-Krieg wären die Waffenlieferungen gestoppt worden. Es haben kleine Anfragen der Grünen, ich glaube auch der Linken, ergeben. Die Waffenlieferungen gingen die ganze Zeit über, auch während des Afrin-Krieges, weiter. Und da muss man sich einfach fragen, warum ist das so? Und da können wir sagen, ja, es war immer in den deutsch-türkischen Beziehungen so. 1902 hat ein damaliger Ideologe, ich meine, ich habe vorhin Herfried Münkler zitiert, jetzt nehmen wir mal einen seiner Vorgänger, das war der Paul Rohrbach, das war damals so der Hausideologe des deutschen Imperialismus, und der hatte in seinem Buch über die Bagdadbahn 1902 geschrieben: In Mesopotamien, da gibt es unglaubliche Reichtümer, die uns Deutschen eigentlich zustehen, die wollen wir haben, aber um daran zu kommen, brauchen wir eine starke Türkei als Partner dort. Drum, für eine starke Türkei sollten wir alles ausgeben, was wir ausgeben können, aber für eine schwache Türkei keinen Pfennig. Und diese Politik läuft bis heute. Ich meine, im Ersten Weltkrieg wurde es dann so formuliert, da hat ein Diplomat aus der Türkei gemeint, so geht doch nicht, unsere türkischen Verbündeten massakrieren hier haufenweise Armenier. Da muss man doch was gegen machen. Und da hat der Reichskanzler im Ersten Weltkrieg gesagt, nein. Entscheidend ist, dass wir die Türkei bis zum Ende des Krieges an unserer Seite halten als Partner, auch wenn darüber noch so viele Armenier zugrunde gehen. Und es ging über 1 Million Armenier zugrunde. Also man sieht, die deutsch-türkische Waffenbrüderschaft, ja, damals zu Lasten der Armenier, heute zu Lasten der Kurdinnen und Kurden und anderer. Entscheidend ist die geostrategische Bedeutung der Türkei als ja, als Wirtschaftsmarkt. 6.000 deutsche Unternehmen sind dort, von dort wird viel auch nach Deutschland importiert. Als Sprungbrett der NATO für militärische Aktionen in den Nahen Osten. Als Energieknotenpunkt und nicht zuletzt, wie wir mit dem Flüchtlingspakt gesehen haben, auch hier wird die geostrategische Bedeutung der Türkei deutlich. als Türsteher der EU, um Flüchtlinge, Schutzsuchende eben hier schon außerhalb der EU abzuwehren. Und dafür, für all das, ist die Bundesregierung immer noch bereit, ja, alles an die Türkei zu geben, alles für eine starke Türkei. Man nimmt es der Türkei nicht übel, dass sie Menschenrechtsverbrechen gegenüber den Kurden begehen, dass sie Krieg führen. Was man übel nimmt, ist, dass es Erdogan, dass es der AKP nicht gelingt, Stabilität zu schaffen. Dass es ihnen nicht gelingt, Stabilität zu schaffen, die das Kapital dringend braucht. Und dass es ihnen eben nicht gelingt, den kurdischen Aufstand einzudämmen. Nicht dem deutschen Staat ist es vermutlich egal, ob der Aufstand durch eine politische Lösung oder militärisch eingedämmt wird, aber sie wollen, dass Erdogan das mal selber unter Kontrolle kriegt. Da haben sie Kritik dran. Und klar, sie haben gesehen, politisch hat es nicht geklappt mit Dialog. Also liefert man ihm kräftig weiter Waffen, dass er auf andere Weise das Problem, das auch aus Sicht des deutschen Imperialismus ein Problem ist, lösen kann. Ja. Jetzt ist die Frage, was können wir tun, um Rojava zu verteidigen? Ich denke, ganz wichtig ist es, weiter hier Öffentlichkeit zu schaffen. Unsere Medien lügen kräftig, berichten gar nicht mehr, was dort los ist, sorgen sich viel mehr um Al-Qaida-Leute in Ostghouta, als darum, dass hier der deutsche NATO-Partner in Afrin gerade ein ganzes Land besetzt hat und dort Al-Qaida an die Macht bringt. Und ich denke, dagegen muss man schauen, wie können wir hier Öffentlichkeit schaffen. Es geht auf die verschiedenste Weise, natürlich auch mit Demonstrationen. Die deutschen Medien schreiben immer von Kurdendemonstrationen, obwohl es in Wirklichkeit Friedens- oder Antikriegsdemonstrationen sind. Aber auch da ist es wichtig, dass wir eben schauen, dass dort eben wirklich nicht nur Kurden alleine demonstrieren, sondern dass wir alle auch mit unseren Fahnen dorthin gehen und zeigen, das sind internationalistische, kämpferische Antikriegsdemonstrationen. Aber ich meine, es gab auch eine ganze Menge Aktionen. Zum Teil militante Aktionen, zum Teil Aktionen zivilen Ungehorsams, um auf diesen Krieg und die deutsche Unterstützung hinzuweisen. Von Besetzungen von Parteibüros, die also hier für die Waffenlieferungen waren, über Graffitis und Farbanschläge bis hin, naja, ich habe heute gerade gelesen, dass der militärische Abschirmdienst jetzt gerade dazu aufruft, Bundeswehrfahrzeuge doch bitte immer unbedingt in Kasernen zu parken, weil die Sorge besteht, dass aufgrund des Afrin-Krieges Linksradikale hier die Radmuttern abschrauben könnten. Das soll hier keine Aufforderung zu irgendwas sein. Ich sage nur, was ich in der Zeitung gelesen habe. Und es soll jetzt auch keine Aufforderung sein, sondern nur auch etwas, was ich im Internet gelesen habe. Am 1. Mai wird es jedes Jahr eine 18-Uhr-Demonstration natürlich geben. Und diese 18-Uhr-Demonstration, die wird dieses Jahr auch wieder nicht angemeldet. Muss man ja nicht, wenn eh immer klar ist, dass man sich zu der Zeit trifft. Aber es gibt ja immer bestimmte Schwerpunkte. Und dieses Jahr wird ein Schwerpunkt sein, es sollen viele bunte Fahnen zu sehen sein. Und es sollen die Fahnen der kurdischen Freiheitsbewegung sein. Und so denken es sich diejenigen, die zu dieser Demonstration aufrufen, wenn ganz viele Leute zusammenkommen und ganz viele Fahnen zeigen, dann können da natürlich auch eine Menge Fahnen darunter sein, die der deutsche Staat für illegal hält. Aber illegal, eine Befreiungsbewegung, ein Befreiungskampf ist vielleicht illegal, aber er ist nicht illegitim. Und deswegen, ja, hoffe ich, dass es klappen wird, dass am 2. Mai der deutsche Botschafter in Ankara mal wieder eine Vorladung bekommen wird und dort dem türkischen Außenminister erklären muss, warum Berlin-Kreuzberg an diesem Tag rot-gelb-grün war und dort viele Fahnen der PKK, der KCK und anderer zu sehen waren. Ja, vielen Dank für eure Geduld. Wir können weiter diskutieren.